Das Ende der Führung, das ist der Titel des, finde ich, sehr spannenden, lesenswerten Buch von Johannes Tönnesen, mit dem ich mich freue, ein Interview für diesen Podcast führen zu dürfen. Herzlich willkommen hier beim Podcast Kulturwandeln, der kritische Coaching-Podcast. Johannes Tönnesen ist bekannter Herausgeber des Management Wissen Online Newsletters und Online Archivs zu Management-Themen. Ein kritischer und, finde ich, sehr offener Denker. Freue mich immer, wenn ich mit ihm sprechen darf. Und deswegen springen wir jetzt auch gleich ins Interview. Nur eine kleine Vorbemerkung. Ich habe leider bei der Aufnahme einen Fehler gemacht und mein Video taucht irgendwie nicht auf. So tauche ich im Video immer nur als Hintergrundstimme auf, aber das ist, finde ich, gar nicht so schlimm, denn im Mittelpunkt steht Herr Tönnesen mit seinen Thesen und Antworten auf meine Fragen. Jetzt viel Vergnügen, wenn Sie Fragen und Kommentare danach haben, gerne hier unten einfach eintragen oder mir eine E-Mail schreiben. Freue ich mich immer über Ihren Kontakt. Dann viel Vergnügen mit dem Interview. Ja, hallo, guten Morgen.
Morgen.
Morgen, Herr Tönnesen, schön, Sie zu sehen.
Na, Sie an, sehen wir uns auch mal wieder.
Ja, ist eine Weile her, freut mich, dass es klappt. Ich hoffe, es geht
Ihnen gut soweit. Absolut, Ihnen?
Ja, gut, die schwierigen Situationen gehen auch an mir nicht bloß vorüber, aber ich, da gibt es keinen großen Grund zu klagen, zum Glück, ja.
Nee, ist doch schön.
Ja. Wollen wir gleich einsteigen? Also möchte Ihre Zeit ja auch schonen. Freue mich, dass Sie die Zeit genommen haben.
Also ich hab jetzt keinen Stress oder so. Wir müssen also keine Hektik entfalten.
Das freut mich. Na gut, das freut mich. Aber würde mich freuen, wenn wir loslegen, weil bin gespannt, von Ihnen zu hören. Ich habe Ihren LinkedIn-Eintrag gesehen, das Ende der Führung, und dachte, oha, das Buch habe ich jetzt mir noch nicht geholt, weil ich dachte, vielleicht frage ich Sie erstmal, vielleicht kriege ich ja hier den Luxus einer persönlichen Einführung. Und ja, vielen Dank, finde ich klasse.
Blau.
Naja, das Ende der Führung und der Untertitel, den fand ich auch gut, über ein veraltetes Konzept und seine Alternativen. Und dann dachte ich wirklich, jetzt bin ich mal gespannt. Und wenn Sie Lust haben, einfach mal, wie könnten Sie Ihr Buch zusammenfassen? Und dann hätte ich natürlich Lust, auf so ein paar Themen ein bisschen konkreter einzugehen. Weil im Prinzip, also mich hat es, ich finde es ja, also auch ich bin ein Freund, das wirklich mal zu hinterfragen, was Führung eigentlich für einen Sinn macht, ne, und welche Führung. Und brauchen wir überhaupt Führung? Andererseits bin ich jetzt seit vielen Jahren in der Beratung. Und dann auch skeptisch geworden mit Konzepten, die sagen, wir brauchen keine Führung. So bin ich also ein bisschen hin und her gerissen. Deswegen bin ich wirklich gespannt. Und wenn Sie möchten, davon mal zu berichten. Und was mich auch interessiert, und ich glaube, wir wollen das ja hier auch als Podcast dann bringen. Wie sind Sie denn dazugekommen? Was ist denn Ihr Weg so jetzt? Warum dieser Blick auf Führung? Was sind so die eigenen Erfahrungen? Ja, würde mich freuen, wenn da einfach mal einsteigen.
Ja, da wäre die Frage, wie viel Zeit Sie haben.
Ich habe auch keinen großen Stress. Wir können einfach mal gucken.
Okay. Also im Grunde, ich sag mal, es gibt eigentlich zwei Botschaften in dem Buch. Wie ich dazu gekommen bin, vielleicht dann im zweiten Schritt. Es gibt die eine Botschaft ist, dass ich tatsächlich diesen Begriff, der ist so selbstverständlich. Alle, wenn sie von Führung reden, glauben, dass der andere das, was er unter Führung versteht, auch der andere unter Führung versteht. Ein klassisches Thema in der Kommunikation. Und immer wenn ich Leute frage, was ist denn Führung, dann sagen sie, ja, kann ich dir nicht so genau beschreiben. Es gibt natürlich alle möglichen Definitionen, andere im Hinblick auf ein Ziel zu beeinflussen. Also andere so zu beeinflussen, dass man gemeinsam ein Ziel erreicht. Das ist, glaube ich, so das Gängigste. Und da habe ich da stutze ich dann schon und denke so, also jeder Lehrer beeinflusst andere, jeder Marketingmensch beeinflusst andere im Hinblick auf ein Ziel. Und das kann ja nicht alles Führung sein. Also muss ja irgendwie ein bisschen mehr sein. Aber so wirklich eine gute Beschreibung, es ist ein Sammelbegriff für alle möglichen Verhaltensweisen, für alle möglichen Versuche tatsächlich zu beeinflussen. Aber ich habe mich dann gefragt, wozu brauchen wir denn überhaupt? Es ist völlig klar, dass ich den Begriff brauche, wenn ich jetzt sage, ich miete mir einen Bergführer und der führt mich auf den Berg, dann tapse ich da hinterher und der sagt mir dann, was ich zu machen habe. Aber das kann ja nicht das sein, was wir in Organisationen unter Führung verstehen. Das wird auch, das ist, da ist sicherlich auch dann wieder mehr oder was anderes drunter zu verstehen. So, das ist das eine. Und wenn, das habe ich dann in dem Buch tatsächlich so aufgesplittet, habe ich mal gesagt, Führung ist am Ende das, was Führungskräfte tun. So, und wenn man das dann alles in seine Einzelteile zerlegt, dann findet man dann natürlich ganz viele Sachen. Führungskräfte kommunizieren, das machen andere Menschen auch. Führungskräfte moderieren, das machen auch Trainer und Moderatoren. Führungskräfte entscheiden, das macht jeder Mensch, Entscheidungen treffen. Und das geht dann immer so weiter. Ich komme dann auf so, ich glaube, so circa 18 einzelne Tätigkeiten, die Führungskräfte so ausüben, inklusive, dass sie auch noch irgendwie als Experten tätig sind. Und da stelle ich mir tatsächlich die Frage, warum muss ich das unter einen Sammelbegriff packen? Und die These, die ich habe, ist, ich packe das deswegen unter einen Sammelbegriff, um die Daseinsberechtigung von Führungskräften darzulegen. Also um zu sagen, wenn wir jetzt die Tätigkeiten in viele Einzelne aufsplitten, dann brauche ich einen Moderator, dann brauche ich einen Entscheider, dann brauche ich einen Kommunikator, einen Informierenden und so weiter und so weiter. Und das kann ich aufteilen auf ganz viele Menschen, dann brauche ich keine Führungskräfte mehr. Wenn ich aber das unter einen Begriff packe, dann nur deswegen, um zu rechtfertigen, dass man eben in Organisationen einzelne Menschen braucht, die all das unter sich vereinbaren. Und da sagt man schon, der gesunde Menschenverstand, das kann ja gar nicht funktionieren, weil es gibt keinen Menschen, der all das wirklich gut kann. Wenn man das in verschiedene Hände legt, würde man sicherlich gute Leute finden, aber wenn man das in die Hände einzelner Menschen legt und die sollen das dann alles können, kann nicht funktionieren. Da kann ich nur noch so viel trainieren, wie ich will. Das ist die eine Botschaft und die andere, die leitet sich daraus direkt ab. Also wenn ich das dann schon nicht nötig habe, das alles in einen Begriff zu packen, dann brauche ich auch keine Führungskräfte mehr.
Okay,
So ist die
also
Leitung.
praktisch die Idee, so wie so ein Zirkelschluss. Wir haben ganz viele Aufgaben, die wir unter einer Rolle subsumieren, nennen sie dann Führungskraft und wir tun das nur, damit die Leute, die das schon machen, sich Führungskräfte nennen können. Okay, also
Ja,
nach
oder
Ihrer Logik klingt.
dass ich sie dann auch in dieses Amt reinsetze, in dieses Amt hebe, wie auch immer sie etabliere, was auch immer, da sie ja in vielen Organisationen existieren, muss es ja irgendwie einen Grund geben.
Ja.
Ja, so.
Und
Und ich
Ihre.
glaube, wenn man sich mal davon trennen würde und würde sagen, lass uns doch mal vergessen mit dem Thema Führung, weil ich finde, da ist auch eine Menge Unsinn mit angestellt worden, das wissen wir ja in der Vergangenheit. Also wir sagen, Menschen brauchen nicht, also ich kann mich mit Leuten darüber streiten, ob Menschen Führung brauchen. Dann können wir mal anfangen, darüber zu diskutieren, was das denn dann eigentlich sein soll. Ne? Ich würde immer sagen, klar, Menschen brauchen Orientierung, Menschen brauchen irgendwo auch Ziele und so weiter. Aber müssen sie die von irgendwelchen im Amt befindlichen anderen Menschen bekommen, die ihnen vorgesetzt sind? Sowas zum Beispiel, das stelle ich schwer in Frage.
Das
Das
stellen
kann
Sie
ich
in
auch anders
Frage.
kriegen.
Ja. Und jetzt haben Sie einen Teil der Rollen, die sozusagen so eine Führung übernimmt, einen Teil der Funktionen beschrieben. Und ich denke, da kann man ja schlecht widersprechen, dass man sagt, ein Moderator für eine Teamsitzung, das kann vielleicht jeder lernen, der ein bisschen Begabung, Lust daran hat, Entscheidungen treffen, sagen, sie tun alle. Gibt es denn eine Rolle, wo Sie am meisten oder skeptisch waren oder Schwierigkeiten hätten, es sozusagen in so eine reine, jetzt mal technische, methodische Funktion zu überführen?
Ne, ich würde es nicht technisch oder sowas Funktion nennen wie jetzt beim Moderator. Nehmen wir mal sowas an, wie es entstehen Konflikte irgendwo in der Gruppe.
Ja.
Ne, wenn Konflikte in einem hierarchischen System entstehen, dann geht man zur Führungskraft. Es sei denn, es ist eine ganz große Organisation, die vielleicht sogar noch Mediatoren irgendwo beschäftigt oder die sowas ein Angebot hat nach außen. Aber der erste Ansprechpartner bei Konflikten ist natürlich die Führungskraft. Dann heißt es, sorg mal dafür, dass hier wieder Frieden herrscht. Und die meisten Führungskräfte sind da überhaupt nicht drin ausgebildet. Also die versuchen dann irgendwas und hauen dann irgendwann mit der Hand eine Faust auf den Tisch und sagen, so wird es jetzt gemacht. Und dann ist, glauben sie, dass es das Konflikt gelöst ist, weil sie es eigentlich besser können. Und ich glaube, dass es in vielen Teams Menschen gibt, die viel besser bei Konflikten vermitteln können als die jeweilige Führungskraft. Und das kann man so fortsetzen mit ganz, ganz vielen Sachen. Wo ich am meisten gezögert habe oder wo ich lange überlegt habe, das ist auch im Buch beschrieben, das ist so bei dem Thema Vision. Ich glaube tatsächlich, dass ich ja nur Menschen dazu bringe, mit mir an einem Ziel zu arbeiten, wenn ich denen eine gute Idee gebe. Ich rede jetzt nicht davon, dass ich Menschen bezahle, weil ich sage, ich gebe dir einen Job und den machst du dann und dafür bezahle ich dich. Das mache ich aber mit jedem Handwerker, deswegen führe ich den ja nicht. Also wenn ich einen Handwerker anrufe und sage, kannst du bei mir den Wasserhahn reparieren, dann macht er das, so wie ich das haben möchte. Aber ich führe ihn doch nicht. Also nicht in dem allgemeinen Verständnis von
Ja,
Führung,
ja.
sondern ich gebe ihm einen Auftrag. zwischen zwei Verhandlungspartnern und der sagt, das kriege ich dafür und dann macht er das. So. Und so sehe ich auch ein Angestelltenverhältnis, wenn ich jetzt jemand sage, als Auftrag, das und das hast du für mich zu tun, dann erledigt er den Auftrag und dann geht er halt wieder. Aber das ist ja auch nicht das, was wir als Führung bezeichnen. So, wenn überhaupt, dann hatte ich so gedacht, dass es sowas wie eine Vision ist. Also, dass es Menschen gibt, die haben eine gute Idee, die sagen, die würde ich gerne verfolgen, schaffen es, andere davon zu begeistern. Ein kleiner Schlenker, ne? Also, was ich auch immer wieder lese, wo ich fassungslos bin, ist, dass Führungskräfte die Aufgabe haben, Menschen zu motivieren. Das wird immer noch geschrieben. Können Sie jeden Artikel über Führung lesen, steht dann wieder so, eine Aufgabe ist, Leute zu motivieren. Da bin ich völlig fassungslos. Das ist ja schon so lange widerlegt, dass es nicht der Job einer Führungskraft ist, Menschen zu motivieren, sondern höchstens ihnen den Weg freizuräumen, damit sie nicht demotiviert sind. So, aber was wahrscheinlich damit gemeint ist, dass sie denen so eine Art Idee wo die, präsentieren, wo der andere dann sagt, oh ja, dafür lohnt es sich, mich zu engagieren. Also, und die Idee kann man jetzt in Vision oder Mission oder einfach nur einen tollen Plan, was auch immer das ist. Und wenn es mir gelingt, andere davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist, dann liegt ja erstmal nahe zu sagen, dann ist derjenige, der die Idee hat, auch die Führungskraft. Aber selbst das habe ich dann in Frage gestellt. Einer, der eine gute Idee hat, muss noch lange keine Führungskraft sein. Der kann eine super Idee haben und ist überhaupt nicht in der Lage, Leute zu begeistern. Und wenn er in der Lage ist, Leute zu begeistern, heißt das noch lange nicht, dass er gut ist in Entscheidungen treffen, in Konflikte lösen, im Moderieren und all das. Ja, das können die Leute vielleicht dann sagen, super Idee, mache ich mit. So, wie organisieren wir uns denn jetzt? Und da ist er ziemlich schlecht drin. Trotzdem wird er natürlich dann als Unternehmer die Fäden in der Hand behalten. Und wenn er ganz schlecht da drin ist, fährt er das Ding vor die Wand. Aber wir akzeptieren, dass er der Chef ist. Und wenn der Chef das nicht gut macht, dann hat er vielleicht Glück, dass er inzwischen das Kapital, irgendwo Kapital aufgenommen hat und den Investor ihn vor die Tür setzt und einen fähigeren Manager einsetzt. Aber sonst wird es nicht funktionieren. Und deswegen habe ich auch da gesagt, also in dem Buch so beschrieben, dass wenn einer eine super Idee hat und auch Leute begeistern kann, ist es nicht unbedingt logisch, dass der dann anschließend auch die Führungskraft in dieser Organisation ist. Da gibt es bestimmt Leute, die andere Führungsaufgaben viel besser übernehmen können als er mit seiner Vision.
Okay, die Beispiele, die gibt es ja auch, ne? Dass man natürlich Gründer dann es gar nicht schaffen, ein Unternehmen sinnvoll aufzubauen, zu führen, wirtschaftlich und so weiter. Wie wäre denn jetzt
Also ich habe sowas
Ihre.
mal am eigenen Leib erlebt, dass also jemand eine super Idee hatte, die Treffen dann mit den Menschen, die er überzeugen wollte, waren eine einzige Katastrophe. Und einer aus der Runde hat dann gesagt, wie wäre es, wenn ich hier diese Meetings organisiere und die ganze Organisation. Und der war halt total dankbar. Und die haben das danach als Duo gemacht. Und da ist ja, da geht es ja schon los. Das ist auch das, was ich dann immer häufiger jetzt in der letzten Zeit mir so begegne, dass es, man anfängt, diese Rolle auch ein bisschen aufzuteilen. Also dass Leute das als Duo machen, als Tandem und nicht nur an der Spitze, sondern immer häufiger auch in Organisationen, dass Menschen sich diese Rolle teilen. Und dann denke ich, kann man doch konsequent sein und sagen, dann teile ich doch alles auf. Also warum nur auf zwei Leute, dann teile ich es doch auf fünf, sechs Leute auf. Ganz konsequent.
Okay. Und genau, das geht auch in Richtung gerade meiner Frage, weil jetzt einfach nochmal, um es zu verstehen, jetzt Ihre Idee einer Organisation, eines Unternehmens, wie sähe das also aus? Also alle Funktionen, die jetzt sich mehr oder weniger dann nach oben hierarchisch so ein bisschen zusammen, fügen, die würden Sie praktisch aufsplitten und erstmal kritisch hinterfragen, was genau macht die Person? Also was ist wirklich die Aufgabe, was tut sie? Und kann man das dann als Rolle beschreiben und dann sagen, kann man das von dieser hierarchischen Führungs- oder verantwortlichen Aufgabe sozusagen trennen? Und dann jemanden suchen, der das optimal kann? Oder wie ist so Ihre Idee? Und daraus würde dann eine quasi eine komplett nicht hierarchische Organisation entstehen? Ist das die Idee?
Ja, wenn man das absolut konsequent bis zum Ende durchdenkt, selbstverständlich, klar, kann ja gar nicht anders dann ausgehen. Natürlich wird in einer kleinen, Mini-Organisation mit zwei, drei, vier, fünf Leuten, da funktioniert das ja auch. Also die fangen ja nicht sofort an, eine Hierarchie aufzubauen. Wenn jetzt sich fünf Leute zusammentun und sagen, wir haben eine gute Geschäftsidee oder was auch immer, dann werden die ja nicht als erstes eine Hierarchie etablieren, sondern werden sie erstmal Aufgaben verteilen und die gemeinsam bearbeiten. Und das habe ich auch oft genug erlebt. Dann hat man so fünf Gründer, die super begeistert sind von ihrem Modell. Und irgendwann, wenn es dann funktioniert, dann fangen sie an zu wachsen und dann fangen sie an, Leute einzustellen. Und dann irgendwann hat man dann diese zwei Ebenen, ne? Die einen, die die Leiter sind und die anderen, die dann die Angestellten sind. Und schon habe ich eine Hierarchie. Warum soll das nicht auch weiter funktionieren? Warum soll man nicht, ich nenne jetzt mal Beispiel, sowas wie die Idee dieser Zellteilung, zu sagen, wenn es mehr werden, dann teilt man das und hat dann eben zwei Mini-Organisationen, dann hat man vier, fünf. Also solche Ideen von sich selbst organisierenden Teams in so Zellen, die einen die Außen, die anderen die Service-Teams sind, all das gibt es ja auch schon. Also es ist ja nicht so, dass ich das erfunden hätte.
Okay. Jetzt will ich mal so ein bisschen den Kritik, also wie gesagt, ich bin ja ein großer Freund dieser Idee, aber auch, glaube
Herr
ich, ein sehr
Fischer, ich habe Ihren Podcast gehört,
großer
wo Sie über
Kritiker,
Führung,
ja? Ah,
ja,
habe
den
ich?
kritischen Podcast habe ich mir natürlich dann angehört, nachdem Sie mich gefragt haben, ob ich diesen Podcast heute mit Ihnen mache. Den habe ich mir angehört.
Oh, haben Sie sich
Und,
vorbereitet, nicht, dass es schlimme Fragen gibt?
nö, ich war einfach neugierig, weil da war auch ein Interview mit einem Mitarbeiter von Zipgate, glaube ich, ne, der
Ja,
dann auch
ja.
erzählt hat, dass es natürlich nach wie vor Führung geben muss. Habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was meint er denn damit? Aber machen Sie mal Ihren Advocatus Diaboli.
Naja, eben aus diesem Hintergrund, weil ich, wie gesagt, ich finde die Idee faszinierend. Einfach aus meinem Weltbild auch, dass gesunde Erwachsene, wir treffen dauernd Entscheidungen. Ne? Jeder, der eine Familie hat, trifft Entscheidungen. Und dann ist es ja irgendwie auch berechtigt, sobald du in eine Firma gehst, wird dir nicht mal eine Entscheidung über 100 Euro vielleicht im Zweifelsfall zugestanden, weil die Aufgaben halt so verteilt sind. So diese Idee, dass also wirklich wir da auf einer Erwachsenenebene zusammenarbeiten, das finde ich einfach absolut sympathisch und versuche ich ja auch in meiner Arbeit umzusetzen. Jetzt aber mein großes Aber kommt aus verschiedenen Richtungen und die würde ich einfach gerne mal ganz offen mit Ihnen einfach mal Ihre Meinung zu hören. Also die eine Richtung, aus der das große Aber kommt, ist, wenn das so viel besser und effizient wäre, frage ich mich, warum gibt es nicht schon Hunderttausende von Firmen, die das genauso machen? Weil, wie Sie ja sagen, die Idee ist nicht neu. Die Idee von nicht hierarchischem Zusammenleben. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich mich stark mit diesem radikalen, der anarchistischen Gedanken auseinandergesetzt, die ja grundsätzlich ähnliche Ideen haben. Und auch wenn ich jetzt da geschichtlich nicht der Fachmann bin, würde ich mal behaupten, diese Ideen sind zum Großteil grandios gescheitert. Damit meine ich, es gibt diese Firmen nicht oder selbst die Formen des Zusammenlebens, also viele Gemeinschaften, ich habe ein paar Gemeinschaften beraten, die ähnliche Visionen hatten und die auf massive Probleme gestoßen sind mit diesem wirklich Versuch, da keine hierarchischen Strukturen entstehen zu lassen. Sondern aus dem, sozusagen aus diesen praktischen Erfahrungen frage ich mich, tolle Idee, aber warum hat es sich nicht schon mehr durchgesetzt? Und die Frage würde ich jetzt gerne an Sie übergeben. Haben Sie sich bestimmt auch Gedanken, vielleicht Gedanken so gemacht oder was ist da so Ihre Meinung zu?
Ja, also ich habe natürlich nicht die Erklärung. Die hat mich am Anfang gefragt, wie ich überhaupt dazu gekommen bin oder wie sich das bei mir entwickelt
Ja.
hat. Klar, ich habe das mal so zurückverfolgt und ich kann mich total gut an Schulzeiten erinnern, wo ich mich schon gefragt habe, wieso kann mir ein Lehrer, der in einzelnen Fachgebieten weniger Ahnung hat als ich. Ich habe mich mit ein paar Themen damals beschäftigt, da hatte ich sicherlich mehr Ahnung von, aber der konnte mir dann sagen, was ich jetzt an Dingen zu tun und zu lassen hatte. Und er konnte mich strafen, wenn ich mich da nicht dran gehalten habe. So, das ging weiter. Ich war tatsächlich bei der Bundeswehr. Da kann man sogar am Eingang schon gesagt, hier werden bestimmte Grundrechte außer Kraft gesetzt. Ne, also das Recht, sich den Wohnort auszusuchen und so weiter, wurde ja für die gewisse Zeit dann außer Kraft gesetzt und so, mag auch seine guten Gründe gehabt haben. Aber da gab es Menschen, die mir dann sagen konnten, was ich zu tun hatte. Da war ich, also geschockt wäre jetzt noch untertrieben. Ich dachte, was macht das für einen Sinn, dass der mir jetzt die und die Anweisung gibt, die keinen Sinn machte. Und als ich dann in Unternehmen angefangen, ich war auch lange Zeit Mitarbeiter in einem Konzern, das war eine gute Zeit. Ich hatte auch extrem viele Freiheiten, habe aber eine ganze Reihe von Dingen gemacht, wo ich mich, während ich sie gemacht habe, gefragt habe, wieso? Was mache ich hier eigentlich? Und der einzige Grund war, naja, weil da jemand gab, der hat gesagt, das ist jetzt nun mal Ihre Aufgabe und die haben Sie zu machen. Und wenn Sie das nicht möchten, Sie müssen ja nicht arbeiten. Zu Recht, ne? Also ich kann ja auch kündigen. Was ich natürlich nicht gemacht habe, zumal in der Zeit die Rahmenbedingungen und die Arbeitsplätze auch nicht so breit zur Verfügung standen. Und das wäre für mich schon ein Stück der Erklärung. Wir kriegen das ja von Kleinkind an beigebracht, folge bestimmten Menschen, die haben entweder mehr Ahnung, und das stimmt ja auch, natürlich haben Eltern viel mehr Erfahrung und Hintergrund als ein kleines Kind, und der Ausbilder hat mehr Erfahrung auf bestimmten Gebieten, der Dozent, der Lehrer, wie auch immer. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, jetzt sind wir wieder im Thema Bergführer, dass der Bergführer mir sagt, wo ich entlang gehe. Ich wäre verrückt zu sagen, dem folge ich nicht, weil der die Ahnung hat. Dann ist das für mich aber ein Experte, der auf einem bestimmten Gebiet mit seinem Expertenwissen mir einen Vorschlag macht, wie ich mich zu verhalten habe. Und ich kann mir dann jetzt überlegen, folge ich ihm oder folge ich ihm nicht. Aber es ist in hierarchischen Organisationen nicht so. Da wird mir nicht gesagt, das ist jetzt eine Idee, die sage ich dir als Fachmann, als Führungskraft. Und jetzt kannst du entscheiden, ob du dir da folgst oder nicht. Und ich weiß nicht, es gibt doch dieses Konzept von DM. Da wird es ja so ein bisschen diese dialogische Führung, da wird es ja auch, wurde es schon immer so quasi versucht zu leben, ne? Also, dass Führungskräfte eigentlich Empfehlungen aussprechen und die Mitarbeiter dann entscheiden, ob sie ihnen folgen. Das finde ich, das geht so in diese Richtung. Trotzdem bleibt es Führungskräfte, und ich habe mich immer gefragt, was ist denn, wenn die Mitarbeiter auf Dauer nicht folgen? Dann wird die Führungskraft irgendwann auch ihre Konsequenzen ziehen. Also, das so ein bisschen zu meinem Hintergrund. Und da denke ich, dass das ja auch erstmal so ein Stück Gewohnheit ist. Also ich komme in eine Organisation rein und es hat schon immer so funktioniert, ob ich jetzt als Kind, als Auszubildender, als Student, als Neuling in der Organisation, wir sind das einfach so gewohnt. Das ist das eine. Das zweite ist, das haben Sie ja, glaube ich, auch in Ihrem Podcast gesagt, Menschen suchen natürlich nach Orientierung. Und es ist schon ganz schön anstrengend, sich das immer selber zu suchen, ne? Und selber den Weg zu finden. Und immer wieder neu zu zweifeln und wieder neue Orientierung, oder wenn neue Erkenntnisse kommen, dann wieder neu zu überlegen, neu zu entscheiden. Das ist ja unserem Privatleben nicht immer einfach. Und das macht es ja schon bequem, wenn da jemand ist, der sagt, ich entscheide das für dich, und wenn es schief geht, dann übernehme ich auch die Verantwortung. Brauche ich sie nicht zu tragen. Hat ja was Praktisches. Und natürlich, jetzt kann man auch sagen, hierarchische Organisationen sind auch sehr erfolgreich über Jahrtausende, ne? Ist ja so. Also die Ich will ja nicht sagen, dass die alle gescheitert sind. Insofern kann man ja sagen, das scheint ja ein Naturgesetz zu sein, dass eben Organisationen hierarchisch organisiert sind. Auf der anderen Seite gibt es aber auch jede Menge auch hierarchische Organisationen, die gnadenlos gescheitert sind. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass Hierarchie eine ein Garant für Erfolg ist von Organisationen. Und dass es jetzt die anderen sich nicht durchgesetzt haben, ja, die Frage stelle ich mir natürlich auch immer wieder. Ja, klar. Ist für mich aber kein Grund, nicht zu sagen, aber es lohnt sich weiter, es zu probieren. Ne?
Ja,
Also
natürlich
das ist
nicht.
einfach
Nee,
alles.
nee. Das
Deswegen
ist, Fortschritt heißt ja
schreibe
immer
ich natürlich.
ausprobieren.
Ja, und ich habe auch eigene Erfahrungen. Dann wird man, ich habe das ja schon mit ganz vielen Leuten natürlich diskutiert, und ich finde es mal total spannend, dass eigentlich so der vehementeste Widerstand, wenn ich so diese Thesen vertrete, erstaunlicherweise von selbstständigen Beratern kommt. Da bin ich immer völlig verblüfft. Dann denke ich, frage ich immer so zurück. Ja, aber wer führt dich denn? Und welchem Vorgesetzten berichtest du denn? Dann sagen die, ja, ich nicht. Aber wenn ich in Organisationen gucke, dann stelle ich fest, die brauchen das. Dann sage ich mal, das sind also dann andere Menschen in den Organisationen. Und alle, die Hierarchie nicht brauchen, die werden halt selbstständig. Ist das vielleicht dann die
Vielleicht ist
Lösung? Also es
das,
gibt nur
was
Selbstständige,
heißt
die
Lösung?
sind in der Lage, sich selber Entscheidungen zu treffen. Und es gibt Unselbstständige, und die sind alle in Organisationen, bis auf den CEO vielleicht oder den Vorstand, den Aufsichtsrat oder so.
Naja gut, das finde ich eine spannende Frage, wirklich zu gucken, was ist denn der Grund, zum Beispiel, dass, wie Sie sagen, manche lieber selbstständig arbeiten. Also ich persönlich kann nur sagen, ich wäre völlig komplett ungeeignet, in einem Team zu arbeiten. Das weiß ich.
In einem Team.
Ja, in einem Team,
Ah,
aber auch
okay.
mit einer, aber auch mit Vorgesetzten. Weil ich aufgrund eigener biografischer Erfahrung, so ein bisschen ähnlich wie bei Ihnen, da zu wenig Toleranzspielraum habe, wenn mir jemand auch nur ansatzweise sagen will, was ich zu tun habe, oder ich mich irgendwelchen Kriterien unterzuordnen hätte, die ich nicht 100% einsehe. Da bin ich einfach ungeeignet. Also das kostet mich zu viel Energie, habe ich keine Lust drauf. Deswegen behaupte ich jetzt mal, bin ich ungeeignet dafür.
Aber dann möchte ich mal gerne Gegenfrage. Das heißt, Sie machen alles alleine? Es
Ich
gibt
habe eine.
niemals Situationen, wo Sie auf andere angewiesen sind und sich mit denen verständigen und einigen müssen?
Jetzt natürlich im Sinne der Handwerkergeschichte, die Sie gesagt haben, ich bin ja nur Partner einer GmbH, also die ist mit meiner Kollegin zusammen. wo wir aber sehr ähnlich ticken, sage ich jetzt mal. Wir sind beide im
Boah, es sind
Grunde,
schon zwei, oder? Und das kriegen Sie doch wohl
das
hin.
sind schon
Also ein
zwei.
Zweierteam schaffen Sie doch.
Ja, aber das hat natürlich eine Grundlage von persönlichem Vertrauen, die jetzt mal, glaube ich, schwer zu vergleichen ist mit einem Unternehmen, wo ich ja nicht in der Tiefe auch nicht gar nicht Vertrauen aufbauen muss. Ich meine, das ist ja auch der Vorteil. Im Unternehmen muss ich nicht jedem vertrauen. Ich weiß, der arbeitet in der gleichen Firma, hat bestimmte Aufgaben, der muss das quasi tun oder hat bestimmte Themen. Und dann kann ich das abgeben oder ich weiß, der erledigt es halt, weil das seine Rolle ist. Dem muss ich ja nicht persönlich vertrauen. Das ist ja, finde ich, nochmal ein Unterschied.
Echt? Also,
Ja.
da mache ich jetzt das erste Fragezeichen dran.
Ja.
Also, wenn ich tatsächlich mich mit Menschen zusammentue für eine Aufgabe, ein Unternehmen, das ich nicht alleine aufbauen kann, dann funktioniert das doch nur über Vertrauen. Jetzt ist die Frage, wir kommen wahrscheinlich nachher auf das
Naja,
Thema
in
Größe, ne? Ob das ab einer bestimmten
einem
Größe noch
Team,
möglich ist.
ja, also
Aber in einem Team,
ich
warum
weiß
denn
jetzt,
nicht?
also ich glaube nicht, dass in den Teams, die ich bisher beraten habe, die Teammitglieder alle untereinander auch nur ein ähnliches Vertrauensniveau hätten, was ich jetzt meiner Kollegin zum Beispiel habe. Die verstehen
Sie
sich,
meinen,
die
es geht
kommen
nur
soweit
maximal
klar.
mit zwei Menschen. Sie meinen, es
Nein,
geht
das glaube ich
maximal nur
nicht,
mit
dass
zwei
es,
Menschen.
nein, das meine ich nicht. Ich glaube nur, dass es faktisch nicht so ist, dass unter Teammitgliedern im Unternehmen ein ähnliches Vertrauensverhältnis ist wie jetzt unter zum Beispiel unter Gründungspartnern, jetzt mit einer Kollegin zusammen oder glaube ich, also das würde ich mal meine Hand für ins Feuer legen, wenn ich die fragen würde, vertrauen Sie Ihren Teammitgliedern genauso wie Ihren besten Freunden oder wie Partnern, dann würden die meisten sagen, nö, das sind halt Mitarbeiter. Das merkt
Ja,
man ja auch
aber
daran, wenn die
Ihre Aussage
Mitarbeiter
bedeutet.
ausgewechselt werden, dann ist das vielleicht mal schade, weil eine persönliche Beziehung auch natürlich entsteht, aber es gehört ja ein Stück weit auch dazu, dass Mitarbeiter wechseln. Entschuldigung, jetzt habe ich Sie unterbrochen.
Ja, aber Sie haben eine Kollegin, zu der Sie eine berufliche Beziehung haben, und Sie sagen, das Vertrauen zu der ist aber so groß, wie ich es auch zu einem besten Freund oder so habe. Und das geht in
Ja.
Arbeitsbeziehungen mit mehr Leuten nicht. Aber Ihres ist doch eine Arbeitsbeziehung, oder nicht?
Ich sage nicht, dass es mit mehr Leuten nicht geht. Ich glaube, dass das nicht
Okay.
natürlich der Fall ist. Und ich glaube auch nicht, dass man das voraussetzen kann und sollte, um eine Organisation aufzubauen. Weil das erlebe ich nur so einer Seitenhieb auch. Ich war in Organisationen, die von klein auf ein bisschen größer wurden, die auf so einer Freundschaftsbasis gestartet sind. Da hat man das natürlich. Da ist das Vertrauenslevel. Und meine bisherige Erfahrung damit ist, wenn dann das Unternehmen wächst, dann wird das ganz schwierig, weil eben das Unternehmen Entscheidungen erfordert, die teilweise dann das Vertrauens- und Freundschaftsverhältnis auch belasten können, weil sozusagen so eine inhärente Erwartung ist ja, du kannst doch jetzt nicht so eine harte Entscheidung treffen, die vielleicht mich persönlich betrifft, weil wir doch Freunde sind. Das ist ja nicht, was ein Mitarbeiter sagen könnte, der jetzt einfach normal als Arbeitnehmer
Okay,
eingestellt wird, weil ein
ja.
anderes Freundschaftsverhältnis hat eine andere Vertrauensbasis und Erwartung, zu Recht, als ein Arbeitsverhältnis, glaube ich. Das wäre jetzt mal so eine These. Und das berührt auch ein Stück weit, glaube ich, Ihren Bereich. Jetzt will ich aber nicht zu weit abschweifen, ich will Ihnen ja auch die Möglichkeit geben.
Nee, aber ich finde, das ist eine totale Voraussetzung. Also ich finde, eine Voraussetzung für eine nicht-hierarchische Organisation ist auf jeden Fall Vertrauen. Also da gebe ich Ihnen total recht. Also in der hierarchischen
Ja.
Organisation kann mein Kollege, den kann ich mega unsympathisch finden, den kann ich ganz furchtbar finden und sagen, mit dem möchte ich im Privaten nie was mit zu tun haben. Das wird zusammengehalten dann über die Führungskraft. Ja, das ist in hierarchischen Organisationen so. Und das glaube ich auch nicht, dass es funktioniert in nicht-hierarchischen Organisationen. Da kann ich nicht arbeiten. Das ist definitiv so. Aber ich habe nicht erlebt, dass man auch in hierarchischen Organisationen Teams hat, die sich untereinander vertrauen. Und ich glaube tatsächlich, dass es in nicht-hierarchischen Organisationen gar nicht ohne Vertrauen geht. Und dann kommen die ganzen anderen Themen natürlich dazu. Dann kommt das wie Transparenz dazu, was sicherlich eine Voraussetzung ist. Also ich kann nicht in einer nicht-hierarchischen Organisation sagen, irgendeiner hat schon das Wissen und der enthält mir das vor. Also ob ich es unbedingt nutze, das Wissen, ist die eine Sache, aber ich müsste den Zugang zum Wissen haben. Was ja, glaube ich, auch ein Trend ist, ne? Also das ist, finde ich, auch ein bisschen die Konsequenz aus diesen ganzen Informationsmöglichkeiten, die wir heute haben, dass Mitarbeiter, genau wie Patienten in der Medizin, heute viel besser informiert sein könnten, wenn sie denn den Zugriff auf diese Informationen haben. Und auch das ändert schon hierarchische Organisationen dramatisch, ne? Dass also diese Art von Macht, die Führungskräfte haben, ja, schwindet.
Aber das finde ich gerade spannend. Also das hieß ja auch, dass diese Idee, Ihre Idee mit nicht hierarchisch, weniger hierarchischen Organisationen, die ersetzen ja quasi vieles dieser Machtthemen, jetzt sage ich es mal vereinfacht, durch Vertrauensthemen, durch menschliche Vertrauens, wie soll man das nennen? Wie Sie ja sagen, man muss einander mehr vertrauen, weil man eben im Grunde keine Macht hat, den anderen zu etwas zu bringen, was er nicht
Exakt.
möchte, wenn ich es jetzt mal vereinfacht verstehe. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, dass ja, und das finde ich auch interessant, auch wie Sie es vorhin beschrieben haben, wo Sie am meisten überlegt haben, wo es vielleicht schwierig wird mit diesen Themen, mit nicht hierarchischer oder Führungsaufverantwortung. Da meinten Sie ja, zum einen Konfliktthemen, dann das andere mit sozusagen dieser Vision, dieses eine Idee in die Welt zu bringen und andere dafür zu begeistern. Und das sind ja beides, jetzt sag ich mal, eher so softe Themen, so eher soziale Themen. Wie kann ich Menschen begeistern? Wie gehe ich mit Konflikten um? Jetzt auch das Thema Vertrauen ist ja auch, sag ich mal, ein soziales, wie man gern sagt, softes Thema. Ich finde es gar nicht soft. Ich finde ja die schwierigsten, härtesten Themen. Aber
Doch, das
egal.
sind wir. Das sind wir nah beieinander, ja.
Das sehen Sie ja auch so, ja. Und das finde ich jetzt spannend, wenn das die sozusagen die Herausforderungen sind, in dem, wenn wir in diesen Bereich von weniger Hierarchie gehen wollen, dass wir verstehen müssen oder auch anders lernen müssen, damit umzugehen mit diesen sozialen Themen. Dann frage ich mich zum einen, ja, okay, also es kann sein, dass vielleicht auch die Zeit einfach noch nicht reif ist, weil wir das noch nicht können. Vielleicht müssen wir da noch mehr lernen und müssen unseren Fokus da auch mehr drauflegen, jetzt in der Erziehung, in der Schule. Wie Sie ja sagen, wir haben natürlich in allen Systemen, kennen wir ja nur Verantwortung abgeben nach oben, von Familie angefangen, wo es teils nicht anders geht, denke ich. Außer sie sagen, nee, auch Kinder sollten sofort die volle Verantwortung haben. Das wird wahrscheinlich kritisch, schätze ich. Also wir haben ja so einen Bereich, wo wir das quasi natürlich erleben und sagen aber dann, okay, aber wenn du erwachsen bist, dann musst du es praktisch können. Aber wenn wir es nicht lernen, wie Sie ja zu Recht sagen, weder in der Schule noch in der Uni oder dann weiter im Berufsleben, dann könnte es ja auch einfach sein, dass wir es einfach nicht verlernen sozusagen oder nicht genug Unterstützung dabei bekommen. Das wäre dann so die These, ah, jeder könnte es lernen. Was dann dafür sprechen könnte, dass man das einfach durch Schulung, durch Erziehung und mehr in die Welt bringen kann. Eine andere kritische These, die ich dazu eben auch habe, ist, dass ich nicht glaube, dass es jeder lernen kann, Klammer auf, will. Das haben Sie ja so ein bisschen angedeutet. Ne? Es ist ja auch einfacher im Unternehmen, dann das nicht zu machen. Und auch da haben Sie, würden Sie dem zustimmen, wenn ja, ja, warum oder wenn nein, was ist da Ihre Haltung? Kann, will jeder diese Verantwortung, die es ja auch braucht, jetzt im Unternehmenskontext, nicht im privaten, kann, will das jeder?
Also, ein Kernthema in dem Buch ist das Thema Menschenbild. Und ich glaube, wenn ich das Menschenbild habe, es gibt Menschen, die können das und es gibt Menschen, die können das nicht. Dann teilen wir die Welt in zwei Typen von Menschen. Die einen, die Führung brauchen, sprich Führungskräfte brauchen, damit sie funktionieren, und die andere, die sie nicht brauchen. Und das sind dann diejenigen, die wahrscheinlich entweder selbstständig sind oder die andere führen. Das nächste Paradoxon ja entsteht, es gibt in Hierarchien ganz viele Führungsebenen. Dann frage ich mich, die Leute, die auf den unteren Ebenen führen, sind das jetzt geborene Führer oder sind das eher geborene Geführte? Weil sie führen ja und werden geführt.
Machen beides.
Da frage ich mich schon, können die beides? Also können sie es eigentlich oder brauchen sie trotzdem immer noch Führung? Das ist, finde ich, dann schon schwierig. Ja, ich würde als mein Menschenbild tatsächlich beschreiben, dass ich glaube, dass es jeder lernen kann. Mit dem Wollen ist das natürlich so eine Sache. Ich glaube hier auch nicht, dass man die Organisation von heute auf morgen umstellen kann und jetzt haben wir nur noch hierarchiefreie. Ich habe auch gar kein Problem damit, wenn die nebeneinander existieren und es Leute gibt, die sagen, ich gehe lieber in eine hierarchiefreie, das ist eigentlich mein Ding, und andere sagen, auch mir ist es, ich finde das ganz bequem, dass wenn ich während der Arbeitszeit mir einer sagt, was ich zu tun habe, dann brauche ich mir darüber keinen Kopf zu machen. Dann existieren halt beide nebeneinander. Ich würde niemals jetzt mit jemandem in eine Diskussion gehen und so sagen, ich will jetzt alle Hierarchieorganisationen abschaffen. Das Interessante ist ja, wenn ich so argumentiere, wie ich argumentiere, dann versuchen mir die Leute davon zu überzeugen, dass es gar nicht geht. Also, dass Hierarchiefreiheit eine Utopie ist. Und dagegen wehre ich mich halt, ne? Also, dann gibt es ja, ich meine, das Thema, was Sie ansprechen, ist ja das Thema Entscheidungen treffen und Verantwortung für Entscheidungen übernehmen. Ich finde das gar nicht so absurd, dass Menschen für die Entscheidung, die sie in einer Organisation treffen, Verantwortung übernehmen. Also warum sollen sie das nicht tun? Es muss ja nicht jeder in der Organisation darüber entscheiden, ob jetzt ein großes neues Werk gebaut wird, ob jetzt ein Produkt abgestellt wird oder so. Das muss ja nicht jeder in der Organisation entscheiden. Da gibt es sicher Leute, die sich solche Entscheidungen zutrauen und die dann auch fällen, auch in der Hierarchie freien. Und es gibt welche, die sagen, die Kompetenz habe ich gar nicht, um sowas zu entscheiden. Ich entscheide nur in meinem Bereich. Das wäre doch schon mal super, wenn jeder die Verantwortung für seine Entscheidungen übernimmt.
Okay,
So,
also
und
ihr,
dann, weil Sie
ja.
sagen, das kann man lernen. Ich glaube zum Beispiel, dass es total notwendig wäre, sowas wie Entscheidungen im Konsens zu treffen, zu lernen. Und nicht, wie wir das haben, so jeder sagt seine Meinung und dann sagt der Chef, okay, ich habe mir die Meinung angehört und das ist jetzt meine Entscheidung. Oder ich halte es auch für keine gute Idee, diese Entscheidung nach Mehrheitsprinzip. Weil das wissen wir auch wieder, dass es nicht funktioniert, weil wann immer nach Mehrheit entschieden wird, gibt es Verlierer und die werden beim nächsten Mal nicht, weil sie die nächste Entscheidung gut finden, dagegen sein oder schlecht finden, dagegen sein, sondern weil sie beim letzten Mal verloren haben. Und dann sind wir bei diesem Dilemma von demokratischen Organisationen. Ne? Das ist nicht mein Ding. Es kann nur funktionieren, wenn man es schafft und lernt, Entscheidungen zu treffen, mit denen das Team leben kann. Also wo alle sagen, diese Entscheidung ist was, da stehe ich hinter. Und das kann man aber lernen, glaube ich. Was sehr, sehr anstrengend ist und sehr viel Erfahrung braucht, nach meiner Erfahrung. Ist
Ja,
vielleicht auch ein
das
Grund, warum es so schwer ist, solche Organisationen überhaupt zu starten, weil wir das tatsächlich nicht gelernt haben. Ne?
Ja, das, ja, gut, ich merke ja bei Ihnen beim Zuhören, ich bin immer voll auf Ihrer Seite und muss mich dann bemühen, Gegenargumente. Nee,
Jetzt
bemühen
müssen Sie mir
stimmt
eigentlich
gar
noch
nicht.
sagen, was ich immer zu hören kriege, dass
Echt?
diese Geschichten, es gibt ja Organisationen, da muss einfach jemand entscheiden. Ja, dann kommt immer das Klassische mit der Feuerwehr und die Polizei und sowas. Da kann ich doch nicht im Konsens entscheiden. Das kriege ich immer wieder gesagt als Argument gegen
Ja, aber das ist ja ein
hierarchiefreie.
billiges Argument, weil wenn es um dringende zeitkritische Entscheidungen geht, wird jeder zustimmen und sagen, okay, da brauchen wir jetzt nicht in der Gruppe, das kostet zu viel Zeit, das ist gar nicht im besten Sinne aller, auch weder die Entscheidungen erwarten, noch die dann die Entscheidungen ausführen, die selbst die würden sagen, nee, das bringt gar nichts, wir wollen als Feuerwehr nicht diskutieren, wir haben jemand, dem wir die Kompetenz geben. Also
Aber doch
das,
nur im Einsatz, oder?
ja klar, im
Also
Sinne der Aufgabe, ja.
also
Aber
mein
nicht im
Lieblingsbeispiel in
Privatleben.
dem Buch, ein Lieblingsbeispiel in dem Buch ist das Beispiel von dem Chirurgen. Der Chirurg, der am OP-Tisch steht und jeden Handgriff, erstmal sind die natürlich alle trainiert, genau wie bei der Feuerwehr, aber es wird dann kritische Situationen geben. Und dann wird derjenige, der größte Fachmann ist, sagen, wir machen das jetzt so. Und die anderen werden folgen. Da kann man sich jetzt nicht hinstellen und sagen, jetzt machen wir erstmal einen schönen Konsens und sagen, wollen wir das jetzt hier abklemmen oder nicht. Das ist völlig klar. Aber ich verstehe überhaupt nicht, warum ein Chirurg anschließend, wenn er aus der Tür rausgeht, den Leuten sagen kann, was sie zu verdienen haben oder wie die Abteilung organisiert ist. Das macht doch keinen Sinn. Als ob er davon Ahnung hätte. Hat er nicht. Hat er nie gelernt.
Also da bin ich ja voll bei Ihnen. Aber jetzt will ich mal, für mich das immer noch schwierigste Gegenargument,
Okay.
kommt so ein bisschen aus der Richtung, also es geht ein bisschen in diese Richtung, wir können nicht alles diskutieren, aber mit einem anderen Ansatz sozusagen. Also Ihre und auch meine sozusagen Idealvorstellung ist ja die der, jetzt nenne ich es mal, Kompetenzhierarchie, wie Sie es gerade beschrieben haben. Ja, jemand, der Ahnung hat im Moderieren, im Entscheidungen treffen, im Strategie entwickeln, whatever, der kriegt vielleicht auch nur zeitweise eine Führungsaufgabe oder dauerhaft, weil er sich bewährt hat. So. Das ist ja wie das Idealbild. Jetzt glaube ich aber, das große Problem in Organisationen, das heißt in Organisationen einfach in großen Gruppen, in größeren Gruppen ist, dass es gar nicht so einfach ist, diese Kompetenz herauszufinden und zu entdecken, wer denn welche Kompetenzen hat, sozusagen. Und ich vermute, oder das wäre jetzt auch eine Frage, dass deswegen Führung und diese Art der Führung entstanden ist, weil es einfach ein Versuch ist, die Findungskosten, die Zeit und den Aufwand zu minimieren, den es eben braucht, um die Person rauszufinden. Das heißt, man vermutet einfach, jetzt nehmen wir mal jemand, der gründet, der hat eine tolle Idee und schafft es vielleicht sogar, da so eine kleine Firma aufzubauen. Ja? Jetzt vermutet man, dann kann der das auch mit nicht 10 Leuten, sondern mit 100 Leuten oder 1000 Leuten, weil er hat es ja mit 10 schon geschafft. Und ich glaube, dass dann deswegen diese Hierarchie entsteht, weil man sich einfach versucht zu ersparen, den Aufwand, okay, was kann denn der jetzt nicht? Wo gibt es eigentlich noch bessere Leute? Weil natürlich so eine Organisation hat tausende Aufgaben, na, tausende nicht, aber viele, viele Dutzend Aufgaben, wo man wieder sehr kleinteilig jetzt nach unserem Konzept, auch Ihrem Konzept gucken müsste, wer ist denn eigentlich jetzt hier der Kompetenteste? Und das heißt natürlich, je größer eine Organisation wird, desto aufwendiger wird diese Suche und ständige Neusuche, weil das kann sich ja auch wieder ändern. Und was also im Kleinen funktioniert, zu sagen, wer ist hier der Kompetenteste, das kann man mit einer kleinen Gruppe, das kenne ich ja zu Genüge, das mache ich ja dauernd, kann man das relativ schnell machen. Aber in einer Organisation, wo sie viele, viele Unterabteilungen haben, also viele, viele, viele Menschen haben, wird das einfach sehr, sehr aufwendig. Und meine Vermutung ist, dass das einfach eine Energieersparnis ist. Auch eben zum Beispiel für Menschen, die da so gar nicht sich vielleicht trauen, aus persönlichen Gründen, die sagen, hab genug Entscheidungsstress zu Hause, ich brauche das nicht auch in der Firma, spart es eben auch Energie zu sagen, nö, ich habe hier eine Vorgesetzte, der vertraue ich, die hat bisher kein Mist gebaut und das bleibt so. Und wenn das natürlich der Prozentsatz dieser Menschen relativ groß ist, schwupps, haben sie eine Hierarchie. Also das wäre mal ein Gegenargument, dass das sozusagen auch einfach ist, sowas aufzubauen. Würde ich gerne Meinung hören, hätte ich noch ein zweites. Aber erstmal zu dem, was
Ja, okay.
mit diesem,
Okay.
ja.
Ja. Also kann ich nicht widerlegen, ne? Also es ist völlig klar, dass einfach tatsächlich erstmal Training braucht, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Ich glaube auch, dass man gemeinsam sehr schnell Entscheidungen treffen kann. Nur wenn die Leute da nicht drin trainiert sind, beziehungsweise was ich immer wieder erlebe, auch selber in Gruppen, dass Menschen sehr schnell wieder zurückkippen. Also es wird dann ganz schnell jemand danach verlangt, zu sagen, boah, jetzt diskutieren wir hier schon eine halbe Stunde, soll da jetzt einer mal eine Entscheidung treffen, wozu haben wir denn jetzt hier einen Chef oder so, dann soll er doch sagen, was Sache ist. Das kippt ja auch immer wieder sehr schnell dahin zurück. Dass es jetzt, ich weiß, dass es große Organisationen gibt, die es versuchen, die in diese Richtung gehen. Es gibt diese Soziokratie-Ansätze, die auch, was ich so mitbekomme, auch zunehmen. Also es ist nicht so, dass das jetzt eine ganz, ganz kleine Nische ist, die nicht wächst, sondern sie wächst schon. Aber mir fehlt da einfach die Erfahrung mit großen Gruppen. Kann ich also nicht, kann ich nicht widersprechen. Aber das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Das Argument der Größe, das zieht immer, weil es einfach tatsächlich keine großen Organisationen, nach meinem Wissen, gibt, die so funktionieren, selbst in denen, wo es in Anführungszeichen demokratisch zugeht, ne? Also wo Führungskräfte, die Politik oder sonst wo Führungskräfte ja gewählt werden, habe ich ja schon gesagt, halte ich nicht für das beste Modell. Das ist eben keine Expertenhierarchie, sondern wirklich eine, wer am ehesten Leute auf seine Seite ziehen kann, mit welchen Wahlversprechen auch immer. Es gab ja so einen Versuch, glaube ich, bei Umantis von Haufe, die haben Führungskräfte wählen lassen, das haben sie wieder zurückgenommen. Vor allen Dingen deswegen, weil die Mitarbeiter dann eher gewartet haben, bis die Wahlperiode zu Ende ist, und dann haben sie einen anderen gewählt, wenn ihnen der nicht gepasst hat. Das fand ich so ein auf den Kopf stellen, ne? Und das finde ich einen Unsinn, weil die in klassischen Hierarchien werden die Leute von Führungskräften ausgewählt und bezahlt. Also verhalten sie sich so, wie die das gerne hätten. Und in dieser Wahlhierarchie verhalten sich die Leute eben so, wie ihre Wähler das gerne hätten. Und da wissen wir, dass das nicht besonders zu guten Erfolgen führt. Es müsste also tatsächlich eine andere Form sein, und da sind wir wieder bei dieser Kompetenzhierarchie. Und wie man das in großen Organisationen umsetzt, fehlt mir tatsächlich die Erfahrung. Also ich habe in dem Buch das ja so gemacht, ich habe diese ganzen Tätigkeiten aufgeführt und dann gesagt, wie kann ich die auch in hierarchischen Organisationen zumindest anfangen zu trainieren? Wie kann ich weggehen von diesem klassischen Führungsverhalten? Wie kann ich das auch umsetzen, wenn ich noch nicht in einer hierarchiefreien Organisationen, die es in der Form vielleicht in einer großen Organisation noch gar nicht gibt. Ja. Aber wie gesagt, kann ich nicht widerlegen, das Argument. Wir haben völlig recht. Es braucht wirklich viel Zeit und es braucht unglaublich viel Training und die Rückfallquote ist hoch. Ja,
Okay, ja, das ist ein
definitiv.
spannendes Thema. Okay. Jetzt hätte ich noch
Was
eine
war das
Frage und
Zweite?
dann gern noch mal von
Achso, Entschuldigung,
Ihnen,
machen wir
was Sie noch loswerden möchten. Nee, das Zweite einfach, Das zweite Gegenargument jetzt gegen diese Form der Hierarchiefreiheit ist bei mir, kommt einfach aus der praktischen Erfahrung, obwohl das jetzt kein, ist eine singuläre Erfahrung, das heißt nicht, dass es stimmt oder so ist, aber es ist halt meine Welt, in der ich lebe. Und meine Welt hat natürlich sehr viel mit emotionalen Themen zu tun. Ja, ich arbeite viel mit Ideen von, wo kommen Gefühle her, wo ist die Grundlage. Ich berate in Konflikten und so. Das heißt, ich erlebe Menschen natürlich in vielen emotionalen Situationen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, okay, wie entstehen die? Wie lernen wir mit Gefühlen umzugehen? Wie kann man sich da weiterentwickeln, erwachsener werden? Und das wissen Sie ja, weil wir haben ja auch schon darüber gesprochen, über diese Arbeit, Rosenberg-Modell und Entwicklungstheorien, dass ich halt schon der Meinung bin, dass wir Erwachsene unseren Schwerpunkt auf sehr, sehr unterschiedlichen, jetzt nenne ich es mal so, was wahrscheinlich ein roter Flaggenbegriff für Sie ist, auf unterschiedlichen Entwicklungsebenen, also auch Reifegraden haben. Also ich behaupte, dass nicht alle erwachsenen Menschen gleichermaßen wirklich jetzt auch fähig sind, diese Form der Verantwortung zu übernehmen, weil die eben auch sehr viel mit emotionalen Themen zu tun hat, weil ich mich dann, man kann nicht, ich kann nicht Fehler machen, wenn ich mehr Verantwortung habe, kann ich größere Fehler machen im Sinne von, es betrifft mehr Menschen. Ich kriege Rückmeldungen, die vielleicht nicht so einfach sind. Ich bin sehr viel mehr im sozialen Austausch. Das heißt, das sind alles diese sozialen, emotionalen Themen, wo ich glaube, dass wir da eben als Erwachsene nicht alle gleich reiffähig, wie man es auch mal nennen möchte, sind. Das ist natürlich so ein bisschen gefährliche Begriff, ist mir klar. Aber ich muss sagen, dass ich im Laufe der Zeit gemerkt habe, wenn ich das ausblende, dann komme ich zu so einer eher, die ich mal bezeichne mit naiven Vorstellung. Na, wir sind ja als Erwachsene alle gleich. Das kann ich einfach in der Praxis so erstmal nicht feststellen. Jetzt kann man wieder sagen, ja, es kann sich alles ändern und es hat mit Erziehung zu tun. Ja, bin ich ganz bei Ihnen. Aber ich muss ja die Menschen erstmal so nehmen, wie sie jetzt sind. Und das haben Sie ja auch schon angesprochen mit diesem Thema, mit dem Menschenbild und wie ist der Mensch denn wirklich, dass das im Grunde schon auch ein wichtiger Bereich ist. Und würde mich jetzt nochmal interessieren, wie schauen Sie auf diese Frage? Jetzt sage ich auch mal, das, nehmen wir es mal Persönlichkeitsentwicklung. Sehen Sie da auch Entwicklungsebenen oder ist das eher was, wo Sie sagen, nee, das sehen Sie gar nicht oder wollen Sie auch gar nicht unterstützen oder hindenken sozusagen?
Also ich mag so diese Reifemodelle nicht sonderlich, aber das haben Sie ja schon gesagt mit der roten Flagge.
Ich wusste es.
Ja, naja,
Naja,
also
aber
das ist
warum? Gerne
interessant. Also
mal warum?
ich hab auch mit anderen Führungskräftetrainern diskutiert und dann kommt immer so, wenn die Führungskräfte in diesen Trainings von ihren Mitarbeitern erzählen, dann schaudert es einen. Dann sagen die, also die stellen, also sowas von unreif würden wir sagen, das kann doch gar nicht sein. Ich habe andere Erfahrungen gemacht, wenn man den Leuten sowas ganz Banales zurückgibt und sagt, wie du müsstest eine Entscheidung von mir haben, was würdest du denn entscheiden, wenn ich jetzt nicht da wäre? Dann können viel, viel mehr Menschen eine Entscheidung treffen, als wir das von denen jemals erwartet hätten. Also ich glaube, dass ganz viel auch dieses Unreife sehr stark von unserem Menschenbild geprägt ist. Ich will überhaupt nicht ausschließen, dass natürlich eine Menge von Leuten gibt. Also ich kenne die natürlich auch. Die sagen, geh mir weg damit. Ja, also ich will da meinen Job machen und sowas möchte ich überhaupt nicht entscheiden. Klar. Und die Frage ist nur, wenn es hauptsächlich hierarchische Organisationen gibt, das heißt, dass die Mehrheit der Menschen so unreif ist. Es gibt so ein paar wenige Reife. Und jetzt komme ich wieder auf mein Thema von eben. Wo sitzen denn die Reifen in der Organisation? Sind das nur die in der Top-Ebene oder sind das alle, die eine Führungsaufgabe haben? Oder sind die dann mehr oder weniger reif? Die können schon so ein bisschen führen, andere. Und die da oben können schon ein bisschen mehr führen. Und dann sehen wir wieder Leute, die in Top-Positionen sind, die ich nicht für besonders reif halte. Also, wenn ich so ein Elon Musk, was der veranstaltet, dann würde ich den noch nicht als reife Persönlichkeit bezeichnen, sondern der hat ein paar besondere Fähigkeiten, mit denen er unglaublich Erfolg hat. Aber ist das jetzt ein reifer Mensch?
Aber darf ich nachfragen? Aber das heißt, in Ihrem Denken, wenn Sie sagen, Elon Musk ist nicht reif, also Sie haben ja Kriterien, nach denen Sie
In
Reife
dem Reife, in so Reife-Modellen, wie auch immer.
beurteilen.
Also,
Ja,
Entschuldigung.
aber auch Sie haben anscheinend Kriterien, nach denen Sie erwachsene Reife.
Nein, ich meine, wenn ich jetzt so ein Reifemodell ansetze und dann gucke, was sind denn reife Menschen, dann würde ich die doch nicht unbedingt alle nur in den Top-Ebenen ansehen. Weil wir ja sagen, Das ist eine Argumentation, deswegen gibt es hierarchische Organisationen, weil eben nicht jeder so reif ist, so eine Organisation zu führen oder selbst Verantwortung zu übernehmen. Das ist die Begründung. Das würde aber
Das ist
bedeuten, dass alle,
manchmal.
die so eine Organisation führen, sehr reif sein müssen. Sonst würden die ja nicht so erfolgreich sein.
Deshalb, genau, das habe ich verstanden. Das ist nicht meine Begründung für Organisationshierarchien, aber das ist eine oft gehörte, genau, das stimmt ja. Meine Nachfrage war, wenn Sie sagen, Elon Musk ist für Sie keine reife Person, jetzt sage ich es mal so, selbst nicht als Führung von was weiß ich, aber das heißt, oder Frage, dann haben Sie ja, Sie haben Kriterien für reifer oder nicht reifere Erwachsene.
Jetzt haben Sie mich aber aufs Glatteis geführt.
Nee, sorry, will ich nicht. Nein,
Also,
nein, ich will sie. Nee, ich
nein,
frage.
nein, nein,
Also,
nein, nein.
das soll nicht Glatteis sein. Das ist eine Frage.
Nein, also als reif, jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Ich hab Ihr Buch gelesen, ne, mit der neuen gewaltfreien Kommunikation. Da ist das
Okay,
Modell ja auch so
danke.
schön beschrieben. Und ich finde, also theoretische Modelle sind ja immer so gut, wie sie Nutzen stiften. Und das kann natürlich mir sehr helfen. Also, ich behaupte, dass ich auch manchmal mich sehr unreif verhalte nach solchen Modellen, dass bestimmte Verhaltensweisen auf irgendwelchen Ebenen stattfinden, wo ich so denke, oh, was hast du denn da angestellt? Das war jetzt wirklich nicht besonders erwachsen, was ich da gemacht habe. Deswegen bin ich doch nicht kein unreifer Mensch, wenn ich mich auch hin und wieder unreif verhalte. Also ich glaube
Nee,
schon, dass
ja.
es mehr oder weniger reife Verhaltensweisen gibt. Und es gibt Menschen, die sich viel häufiger unreif verhalten als andere und andere, die sich viel häufiger reif verhalten. So würde ich es dann vielleicht bezeichnen.
Okay.
Und dass ich dann natürlich auch, jetzt kommen wir wieder zurück auf das Team. Ich glaube, dass auch Teams so schlau sind, das ist meine Erfahrung, sich eher dann denen anzuvertrauen, die eben sich häufiger reif verhalten. Also die würden nicht jemandem eine Rolle geben. Auch das, ich meine, in der Massenpsychologie haben wir ja erlebt, dass also sehr zwielichtigen Persönlichkeiten auf einmal unglaublich viel Macht gegeben worden ist von Gruppen. Also auch das ist, ich würde es aber nochmal anders drehen. Ich finde, wenn wir überhaupt was an sozialen Verhältnissen, ob das jetzt auf der gesellschaftlichen Ebene ist oder in Organisationen ändern wollen, dann geht das nur über ein anderes Menschenbild. Dann muss ich davon ausgehen, dass der Mensch grundsätzlich in der Lage ist, sich reif zu verhalten. Ich würde immer wieder auf die Nase fallen und feststellen, das tut er aber gerade nicht. Ich habe ihn noch so fair behandelt, ich habe ihn noch so vertraut und er verhält sich nicht reif. Das wird mir immer wieder passieren. So, aber deswegen werden wir nicht unser Gesellschaftsmodell aufgeben und deswegen gebe ich auch nicht mein gewaltfreies, Quatsch, mein hierarchiefreies Modell auf.
Will ich auch gar nicht. Wie gesagt, ich finde das ja sehr sympathisch. Okay. Aus Zeitgründen, nicht weil es nicht interessant ist, würde ich es gerne langsam ein bisschen rund bringen.
Okay.
Und gerne nochmal fragen jetzt, was wollen Sie noch? Gibt es noch irgendwas, worauf wir noch gar nicht eingegangen sind, jetzt auch in Ihrem Buch, in Ihrer Idee? Was fehlt Ihnen noch, wo Sie nochmal gern hinschauen würden oder nochmal gern hier was teilen?
Also vielleicht noch ein bisschen was Persönliches dazu erzählen. Ich lebe ja in einem Wohnprojekt und das besteht aus nahezu 40 Erwachsenen und 15 Kindern. Und da lebe ich das jeden Tag, dieser Versuch, eben ohne eine formale Hierarchie auszukommen. Und was Sie jetzt noch gar nicht angesprochen haben, was ich mir aber auch immer wieder begegnet, ist ja das Thema informelle Hierarchie. Also dann wird immer gesagt, selbst wenn man keine formale hat, es werden sich automatisch informelle Hierarchien herausbilden. Und das finde ich ein mega spannendes Thema. Und da frage ich mich auch immer wieder, wie funktioniert das? Wie kann das denn funktionieren in einer Hierarchie, formal hierarchiefreien Organisation? Und da glaube ich, das funktioniert nur über Kommunikation. Also ich erlebe hier in unserem Projekt, dass wenn man nicht alle Themen, die irgendwo Schwierigkeiten machen, immer wieder auf die Tagesordnung bringt, immer wieder anspricht, dann wird sich tatsächlich sowas entwickeln. Dann würde tatsächlich, also wenn man aufhört, miteinander zu kommunizieren, dann wird irgendwann bestimmte Gruppen sich stärker positionieren, die würden Entscheidungen übernehmen. Andere wären dann vielleicht dankbar, aber gibt es endlich ein paar, die das machen? Also wie oft habe ich am Anfang dieser Gruppe gehört, wieso, wir haben doch einen Vorstand, wir sind formal eine Genossenschaft, ne? Eine Genossenschaft hat einen Vorstand. Wie oft habe ich am Anfang gehört, soll der Vorstand entscheiden? Und wir haben uns immer wieder gewehrt und gesagt, hier entscheidet gar nichts der Vorstand. Sonst haben wir ganz schnell ein paar Leute, die alles entscheiden, die irgendwann auch keine Lust mehr haben, weil sie auch nicht dafür bezahlt werden. Wir haben unglaubliche Schwierigkeiten, dann neue zu finden, weil diesen Job will dann keiner mehr machen. Sondern wenn du was möchtest, dass es entschieden wird, bring es in die Gruppe und dann sieh zu, dass du dafür Unterstützung findest. Also übernimm die Verantwortung. Und es gibt immer wieder Rückfälle. Und das funktioniert tatsächlich nur, indem man dann immer wieder sagt, wir haben da ein Thema und das Thema muss irgendwie aufgegriffen werden und bearbeitet werden. Wenn man nicht drüber spricht, entstehen automatisch diese ganzen Dinge, die dann unter der Oberfläche wabern. So, und ich behaupte, in einer Gruppe mit nahezu 40 Erwachsenen kriegt man es hin, mit allen Höhen und Tiefen, mit sehr anstrengenden Diskussionen. Für größere Gruppen kann ich es aus eigener Erfahrung nicht sagen. Jetzt kann man sich wieder sagen, das ist keine Wirtschaftsorganisation, aber wie Sie am Anfang gesagt haben, ich muss nicht hier jeden Nachbarn tief in mein Herz geschlossen haben. Ich muss auch nicht jeden Nachbarn tatsächlich bis ins Letzte vertrauen. Ich muss nur darauf vertrauen, dass er sich an die allgemeinen Spielregeln hält und darauf vertrauen, dass es schon auffallen wird, wenn er es nicht tut. Das wird mir schon reichen. Hilft das so ein bisschen weiter? Also ich habe auf jeden Fall jetzt die positive Erfahrung gemacht, dass es eben auch in größeren Gruppen von Menschen möglich ist, ohne eine formale Hierarchie relativ gut klarzukommen. Und das macht mir halt den Mut, ne?
Ja, spannend. Ich meine, dann kommen wir gleich ins nächste Thema. Ich will Sie aber nicht zu lange hier noch festhalten, aber
Ja,
da
machen Sie
wäre ich
mal.
eben auch. Also auch eine Aussage, die ich öfter bringe, ist, dass ich nicht glaube, dass zwischen Menschengruppen größer als zwei keine informelle Hierarchie entsteht. Und zwar ganz unbewusst, ganz schnell. Und die Hierarchie heißt da eben wieder auch nur, dass eine Abstufung an nicht nur Kompetenz, sondern auch an, ja, dann nennen wir es erstmal Kompetenz von Fähigkeiten entsteht, an der sich dann andere eben wieder orientieren, genau wie Sie es sagen. Also, aber auch zum Beispiel die Fähigkeit zu kommunizieren ist ja auch eine Fähigkeit. Das ist ja selbst in einer Gruppe mit Menschen, in der, wo Sie sagen, da werden diese Themen dann auskommuniziert, wenn aber jemand nicht willensfähig ist, auf eine bestimmte Art zu kommunizieren, dann wird er da in diese sozusagen sofort eine hierarchisch unbewusst niedrigere Rolle bekommen. Man wird ihn nicht so viel zuhören, man wird ihn nicht so viel reden lassen oder er will oder sie will vielleicht gar nicht so viel reden. Und wenn aber Kommunikation das Mittel ist in diesen Gruppen, um diese Themen zu bearbeiten, hat man natürlich auch sofort eine Hierarchie. Ja, weil die eigene diese Rolle nicht so kompetent ist. Und deshalb ist nur ein Beispiel für Fähigkeiten, wo ich
Aber auch
eben
da glaube
immer
ich,
wieder zum Schluss komme. Ja, gerne, sagen Sie.
also ich glaube und ich weiß, dass es möglich ist, auch dadurch bestimmte Vereinbarungen zumindest dieses Risiko zu minimieren. Also ich sage mal was ganz Banales. Wir haben gesagt, zu Wort kommen, sich äußern oder sowas. Es ist super einfach, auch in einer Gruppe mit 30 Leuten zu sagen, hier ist ein Thema, das haben wir jetzt besprochen und jetzt machen wir eine Runde und jeder sagt seine Meinung dazu. Und ich habe hier erfahren, dass es am Anfang von einigen überhaupt keine Meinung gab, die sehr ruhig waren und gesagt haben, nee, da habe ich jetzt keine Meinung zu. Das ist lange vorbei. Also wenn wir so eine Runde machen, dann sagt jeder seine Meinung dazu, weil er einfach weiß, hier werde ich gehört. Und es gibt dann keine Unterbrechung, es gibt dann kein Diskutieren dieser einzelnen Meinungen, sondern wir machen eine Runde und die kann sehr, sehr schnell gehen, dass einer kurz seine Meinung sagt, wenn er sagt, habe ich keine weiteren Argumente. Das ist eine Frage von Training und Gewohnheit. Also auch da glaube ich einfach nicht, dass es sowas ist wie es gibt Menschen, die können das nicht oder Menschen, die trauen sich das nie und die werden sich nie durchsetzen. Ist nicht meine Erfahrung. Aber es gab welche, die extrem lange gebraucht haben, um das erste Mal Mund aufzumachen. Das stimmt allerdings. Und da glaube ich eher, ganz im Ernst, da glaube ich eher, dass in einer hierarchischen Organisation, ich frage mich immer, wo kommen denn die da zu Wort? Also da sind die doch überhaupt chancenlos. Also da haben sie gar keine Möglichkeit. Und dann heißt es immer wieder, habe ich auch ein Kapitel in dem Buch, dafür brauchen wir ja genau Führungskräfte, damit die sich um die kümmern, um die armen Menschen, die nicht in der Lage sind, sich um sich selber zu kümmern. Und das ist ja ein ganz bitteres Menschenbild.
Ja, ich sehe schon, das sind noch viele spannende Themen. Also ich freue mich sehr und höre Ihnen gern zu und finde es fantastisch, wie Sie da auch aus Ihrer eigenen Erfahrung diese Themen auch in Ihrem ganz privaten Umfeld ja dauernd erleben und durcharbeiten und kommt für mich sehr stimmig und glaubhaft rüber. Würde
Ja,
es
freut
hier
mich.
erstmal gern stehen lassen für heute, damit einfach
Okay.
der Podcast, jetzt haben wir fast eine Stunde und es würde mich einfach freuen, wenn der sich verbreitet, weil ich finde Ihr Thema genial und auch was Sie bis jetzt beschrieben haben von Ihrem Buch und merke, ich will mir das Buch auch gerne holen, weil das, ich habe es jetzt noch nicht, ich habe es mir noch nicht runtergeladen und nicht gelesen, weil wie gesagt, da habe ich meiner Faulheit gefrönt und dachte, ich höre es mir mal von Ihnen an. Aber es klingt ja sehr, sehr spannend und deswegen schon mal
Freue mich
hier
sehr.
erstmal
Ja.
vielen, vielen Dank für die
Gerne,
Darstellung.
hat Spaß gemacht.
Ja, das kann ich sehr teilen, das kann ich sehr teilen. Und da wünsche ich Ihnen, wann kommt es? Ist es schon offiziell jetzt raus, das Buch? Also ist es schon.
Bis jetzt, so wie ich gesehen habe, nur eben als E-Book raus und soll irgendwie jetzt in der nächsten Woche oder so als, also in der Printform erscheinen, ja.
Ah, wunderbar. Ja, dann bin ich mal gespannt zu hören, wie sich es verbreitet. Kriege
Ich
ich ja
sorge
vielleicht
dafür,
dann.
dass Sie eins, ich sorge dafür, dass Sie ein Rezensionsexemplar kriegen, Herr Fischer.
Oh. Okay, danke. Das war jetzt nicht meine Intention, aber das, vielen Dank. Das würde mich
Hat
natürlich
aber
sehr freuen.
funktioniert.
Aber gerne mit, das war gar nicht meine Absicht, aber dann schon, wenn ich eins kriege, bitte mit Widmung.
Absolut.
Wenn das geht, wenn das geht, würde mich sehr freuen.
Das
Würde mich
kriegen
sehr
wir
freuen.
hin.
Und dann
Ja, ich
haben wir,
meine,
gibt es
die
vielleicht eine
Gelegenheit
Folge,
gegeben haben heute.
einen
Ja, nee, aber im
Folgepodcast.
Ernst, also wenn Sie da über völlige Ungereimtheiten stoßen und sagen, da lass uns nochmal drüber reden, gerne.
Würde ich sehr gerne machen, würde ich sehr gerne machen.
Alles klar.
Dann wünsche ich Ihnen erstmal
Okay.
sehr viel Erfolg damit. Das, glaube ich, kann noch
Danke.
gute Resonanz bringen. Und alles
Wir
Gute
werden
erstmal,
sehen.
ja? Vielen Dank.
Ihnen auch. Bis dann. Tschö.
Tschüss, alles Gute.